Einladung für das Seminar gestern und dann auch für den Gottesdienst heute. Hat mir mein Kollege Christoph dann geschrieben, dass er so eine Predigtreihe hat, in der es um Veränderungsprozesse und um Begegnungen geht. Und ich möchte mich da gerne mit einklinken in diese Thematik. Natürlich, ich werde das Thema Seelsorge nicht ganz vermeiden können. Warum auch? Veränderungen durch Seelsorge sind ganz, ganz wertvoll. Trotzdem, es gibt viele Menschen, die denken, brauche ich nicht. Ist für die anderen. Ich hoffe, Sie entdecken heute Morgen, wie wertvoll das für Sie sein kann, seelsorgerliche Gespräche und Begegnungen zu haben. Und ich möchte beginnen mit kurzen Blicken in Gottes Wort. Bei dem Thema Seelsorge, ich habe mal so formuliert, Seelsorge, da geht echt was ab. So ein kleiner Schlenker in drei Begegnungen, die Jesus Christus hatte mit Menschen, das ist Ihnen alles hinlänglich bekannt, den meisten sicherlich. Ich werde die Texte auch nicht einzeln lesen. Aber in Lukas 19 wird uns berichtet von einer Begegnung, die Jesus mit Zachäus hat, mit Zachäus hat, dem relativ verhassten Mann vom Zollamt. War bekannt, dieser Oberaufseher, der Zöllner, der steht dann auch am Stadttor und nimmt den Leuten eben nicht nur den vorgeschriebenen Zoll ab, sondern dieser Zachäus hat noch eine Menge mehr in die eigene Tasche gewirtschaftet und deswegen war er ein relativ reicher Mann, finanziell. An Beziehungen war er sehr arm, denn er hatte mehr Feinde als Freunde. Und dieser Zachäus hat eines Tages gehört, Jesus kommt vorbei und gegen alle Widerstände, die sich auftaten, macht er sich auf den Weg, um diesen Jesus zu sehen. Denn Jesus hatte so seinen Namen weg, sag ich mal. Die Menschen sagten, das ist der Freund der Zöllner und Sünder. Und da hat's beim Zachäus geklingelt. Zöllner, ein Freund für so Menschen wie mich, muss ich doch mal hingehen und mal gucken, was der für mich drauf hat, was der mir sagen kann. Und die Widerstände waren groß, es waren viele Menschen da, wird uns von Lukas berichtet. Und Zachäus war ein Kleiner und vor ihm standen viele Leute und er sah nichts. Und neugierig wie er war, wären wir auch gewesen, ne? Man schiebt dann gerne so ein paar Leute nach links und nach rechts, aber das ging nicht. Vielleicht haben die auch gedacht, du schon gar nicht. Und dann macht er etwas, ich finde das ja irgendwie peinlich, ne? Da klettert er auf einen Baum als erwachsener Mann. So Maulbeerbäume werden so an die 6 Meter groß, haben eine hohe Krone. Hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Das zeigt mir aber, wie groß bei diesem Zöllner diese Sehnsucht gewesen ist, irgendwas Positives für mich möchte ich daraus ziehen, wenn ich diesen Jesus auch mal sehe. Und dann stelle ich mir das so vor, dann sitzt er da in einem Baum und da sind hunderte von Leuten und Jesus zieht da vorbei und da standen ganz wichtige Leute, Angesehene. Und Jesus sieht in dem Gebüsch da oben, da guckt einer raus und sagt dann zu diesem Zachäus, nicht du, ich hätte Bock mal mit dir ein bisschen zu reden oder wie man das heute formulieren würde, sondern er sagt, ich muss heute bei dir einkehren, komm runter. Ich muss. Dahinter steckt sicherlich, dass Jesus in Zwiesprache, in Abhängigkeit von Gott, von seinem Vater, wie auch sonst, oft können wir das nachlesen, einen bestimmten Zeitpunkt. Kairos steht da in der Bibel, im Unterschied zum Kronos. Kronos ist, wenn ich auf die Uhr gucke und sage, oh, wir haben schon 10:45, predige ein bisschen schneller. Das ist Kronos. Kairos ist ein guter Zeitpunkt für eine bestimmte Begebenheit. Und deswegen sagt Jesus, ich muss bei dir einkehren. Und der Zachäus kommt, steht da, mit Freude runter und nimmt ihn auf. Was die dann im Einzelnen reden, steht leider nicht, würde ich unheimlich gerne nachlesen. Aber es beginnt ein Veränderungsprozess bei diesem verhassten Zöllner. Und er sagt, ich will das alles wieder gut machen. Das muss schwierig gewesen sein. Das heißt, er muss noch irgendwie im Kopf gehabt haben, wem hat er da zu viel abgeknöpft, wen hat er betrogen. Und weil er das nicht mehr alles auf die Reihe kriegt, sagt er eine Pauschal, und dann gebe ich, was hat er gesagt, ich glaube drei Viertel, den größten Teil von allem an die Armen. Ich will das, was ich mir unrechtmäßig angeeignet habe, ich will es nicht mehr haben. Und dann steht da in Lukas 19 so als Fazit, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Blättern wir an eine andere Stelle, Matthäus 19. Da ist die Begebenheit erzählt von einem Mann, der kommt zu Jesus, beschrieben als sogenannter reicher Jüngling, und hat eine ganz wichtige Frage. Er sagt, guter Meister, was muss ich an dich tun, um das ewige Leben zu haben? Eine wichtige Frage. Und Jesus nennt ihm einige der Gebote und dann sagt dieser reiche junge Mann, wir erfahren seinen Namen ja nicht, das habe ich alles gehalten. Das muss also ein nach ethisch-moralischen, biblischen Wertmaßstäben ein ganz toller Mann gewesen sein. Wer könnte schon behaupten von uns, wenn wir mit den Geboten konfrontiert werden, das habe ich alles gehalten. Er sagt das und Jesus widerspricht nicht und sagt, Moment, ich weiß es besser, da hast du noch ein paar Leichen im Keller. Nee, er lässt das so stehen und sagt, aber eins fehlt dir noch. Gib deinen Reichtum ab. Und da geht bei diesem reichen jungen Mann die Klappe runter. Dieser Preis ist ihm zu hoch. Die Gebote gehalten, aber dazu war er nicht bereit, sich von seinem Reichtum zu lösen. Und dann steht da in Matthäus 19, und er ging traurig weg. Eine Begegnung zwischen Jesus und einem Mann, die nicht gut ausgeht. Wir erfahren nie mehr von ihm. Er ging traurig weg. Und Jesus lief nicht hinterher und sagte, komm noch mal zurück. Habt ihr nicht gewusst, dass das so schwierig für dich ist? Du kriegst das Heil ein bisschen günstiger. Wir warten ja manchmal drauf, ne? Dass Jesus sagt, komm, für dich drücke ich ein Auge zu oder auch mal anderthalb. Ist alles nicht so? Nein. Jesus lässt den gehen. Nicht alle Begegnungen zwischen Gottes Sohn und zwischen Menschen gehen heil aus. Und eine dritte Begegnung, ich bin ja immer noch so ein bisschen beim Vorprogramm, ich muss mal gucken auf den Corners hier. In Johannes 5, da ist ein Mann, von dem wird gesagt, er ist 38 Jahre gelähmt, liegt an einer Teichanlage mit vielen anderen Kranken und dort passiert regelmäßig das Wunder, wenn sich das Wasser in diesem Teich bewegt, der Erste oder die Ersten, man ist da nicht ganz sicher, die reinkommen, werden gesund. Und wieder ähnlich wie beim Zachäus auf dem Baum, Jesus geht durch diese Anlage, Teich Bethesda, Haus der Barmherzigkeit heißt das, und da lagen ganz viele arme Leute, kranke Leute. Und er sieht wie bei einer Kamera, wenn man eine Kamera im Fokus einstellt, dann blendet die Kamera die und die aus und man kann ranzoomen. So ähnlich. Er sieht zwischen den vielen diesen einen da. 38 Jahre gelähmt. Ich habe den gestern im Seminar auch mal zitiert, weil das für mich eine der eindrücklichsten Begebenheiten ist. Und dann fragt Jesus ihn, und darauf kommt es mir hier auch an, was willst du? Was soll ich für dich tun? Und der Kranke antwortet, ich habe keinen Menschen. Das heißt erstens, keine Freunde, auch bei den anderen Mitkranken, bei den Artgenossen, sag ich mal, keine Barmherzigkeit gefunden, dass die gesagt haben, heute lassen wir den armen Kerl mal in die Wunderquelle. Und er hat immer nur erlebt, der mit chronischem Schnupfen ist schneller, der mit der ausgekugelten Schulter ist schneller, der irgendwas anderes hat, Magen-Darm-Probleme ist schneller. Ich, der Gelähmte, es klappte nie. Der war seelisch tief verletzt. Und deswegen diese Antwort, ich habe keinen Menschen. Natürlich steht dahinter auch, ich würde gerne gesund werden, aber das funktioniert hier nicht. Jesus begegnet ihm, erteilt ihm einen Auftrag und sagt ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Ihnen ist hoffentlich klar, dass das rein physisch, medizinisch unmöglich war. Ein Gelähmter, bei dem 38 Jahre die Knochen, die Muskeln, die Sehnen, das ganze Gewebe sich auf den Beinen nicht bewegen konnte, nicht trainiert war, kann nicht mal eben aufstehen und gehen. Es sei denn, der Sohn Gottes tut ein Wunder. Nun berichtet aber Johannes an dieser Stelle, dass dieser Kranke gar nicht wusste, wer ist denn dieser Mann, der ausgerechnet zu mir kommt. Jesus hatte ja kein Namensschildchen, so wie wir gestern beim Seminar. Jesus Christus, Gottes Sohn. Er wusste es nicht. Und dann steht da so ein Fremder und sagt dem nach 38 Jahren, ich formuliere mal ein bisschen anders, ey, steh doch auf, ne? Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Ob ich in einen mir Fremden so viel Vertrauen investiert hätte oder ob die Gefahr, mich zu blamieren vor den anderen oder doch wieder Schiffbruch zu erleiden, enttäuscht zu werden, nicht viel zu groß gewesen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wenn er nicht gehorsam diesem Befehl, diesem Angebot gefolgt wäre, etwas salopp formuliert, der würde heute noch auf seiner Matte da liegen. Es hätte sich nichts verändert, wenn er diesem Angebot Jesu, steh auf, nicht mit ganz viel Glaube und Vertrauen gefolgt wäre. Er macht das. Und dann kommt es danach im Tempel zu einer zweiten Begegnung. Und da kommt es dann nach der körperlichen Heilung zu einem Glaubensgespräch. Und danach hat der Mann weitererzählt. Inzwischen war ihm nämlich klar, wer der ist, der zu ihm gesagt hat, steh auf. Wer der ist, der die Kraft hatte, ihn zu heilen, wo die meisten sagen, das geht nicht. So ist das, wenn wir Jesus begegnen, auch. Völlig anders als bei den Dreien. Und doch, wir begegnen dem gleichen Sohn Gottes. In seiner Macht, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, das singen wir auch manchmal in Liedern, die all unser Denken übersteigt. Steht auch so in der Bibel. Heilbringende Begegnung, wenn wir Jesus begegnen. Und nun die Frage, wie ist denn das mit der Seelsorge? In der Seelsorge begegne ich ja zunächst einem Menschen. So Gottes Bodenpersonal. Und hier in der Gemeinde gibt es ein Seelsorgeteam mit fähigen, begabten, von Gott begabten Leuten, die das hier anbieten. Die sagen, wer mal jemand braucht, um zu reden, sich auszuweinen oder mal zu schimpfen oder Segensgebet haben möchte, kann kommen. So Leute sind hier. Tolle Sache. Wenn keiner hinkommt, können die demnächst was anderes machen. Schaukasten gestalten, Putzdienst übernehmen. Nur eins ist mir klar. Hier in der Gemeinde gibt es ganz viele Leute, die haben Probleme. Vielleicht nicht immer. Aber irgendwann. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht irgendwann irgendetwas auf der Seele hat, worunter er leidet, womit er alleine nicht klarkommt, dem es gut, nicht gut tun würde, mal zu reden, sich die Last von der Seele zu reden. Und dann sitzt da einer und der hört erstmal zu und sagt mal noch gar nichts, sondern der hört erstmal zu, der nimmt mich ernst. Und der dann vielleicht ein gutes Wort für mich hat, entweder aus der Bibel oder eine Empfehlung, die für mich passend ist, der ich nachkommen kann, die etwas in Gang stößt, einen Veränderungsprozess, sodass ich mit dem, was mich belastet, anders umgehen kann. Und was ist da belastend? Wer braucht Seelsorge? Manche Leute haben Ärger im Job. So richtig viel Stress in der Firma. Und das zieht sie runter und das macht sie fertig und sie können nicht mehr schlafen. Andere haben Stress mit ihren Kindern. Das gibt man nicht unbedingt gerne zu. Wir haben 4 Kinder, ich weiß, wovon ich rede. Da kann es auch gut sein, mal jemand zu haben, der sagt, wie macht ihr das denn mit denen? Wie kriegt man denn mit Pubertierenden zum Beispiel da einen besseren Weg hin? Das ist Seelsorge. Dann soll es Leute geben, die haben nicht unbedingt Lust auf Gemeinde oder sagen so, alle 4 Wochen mal, da ist vielleicht geistlich ein Problem. Dass sie denken, ich muss da mal hingehen, damit die mich mal wieder sehen. Sie haben nicht verstanden, wer da hingeht, der empfängt von Gott. Es gibt körperlich Kranke, seelisch Kranke. Es gibt Menschen mit Geldsorgen. Es gibt andere, die sind sauer auf sich selber, weil sie eine Prüfung in den Sand gesetzt haben. Es gibt die, die nicht schlafen können. Es gibt die, die in Streit in ihren Beziehungen leben. Und die Ängstlichen, die nicht wissen, wie geht's weiter. Und vieles andere mehr. Und was machen Sie mit Ihrem Problem? Ob klein oder groß, ob jung oder alt? Seelsorge heißt, wir begegnen einander. Und ich möchte Ihnen eine Definition von Hudson Taylor zeigen und die dann auch mal lesen. Hudson Taylor hat einmal formuliert, und zwar aus der Sicht eines Menschen, der sagt, ich brauche jemanden, Erwartungen. Und hat gesagt, Seelsorge ist, wenn du es verstehst, durch Gebet, durch Gemeinschaft, mit Takt, Liebe, Nachsicht und Geduld mein Gewissen zu wecken und mich dazu bringst, dass ich mich von meinen falschen Wegen zu dem richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe. Es gibt doch eine ganze Reihe Definitionen, was ist Seelsorge eigentlich? Keine steht so richtig in der Bibel, das Wort kommt da auch nicht vor. Aber hier finde ich etwas drin, es deckt nicht alles ab, was man zum Thema Seelsorge sagen kann. Aber hier finde ich mal drin, die Erwartung, durchaus berechtigte Erwartung eines Menschen mit Problemen, der sagt, wenn ich mich jemandem öffnen sollte, wenn ich jemandem mein Inneres zeige, dann muss der schon bestimmte Dinge irgendwie erfüllen. Das muss einer sein, der mit mir beten kann, mit dem ich Gemeinschaft erlebe. Besonders schön finde ich, dass Hudson Taylor auf die Idee kommt, Taktgefühl da reinzuschreiben. Seelsorge und Taktgefühl, coole Sache. Liebe muss da sein, Nachsicht, Geduld. Und dann sagt er, ich brauche einen, der mein Gewissen weckt oder meine Gedanken und mich dazu bringt, dass ich mich von meinen falschen Wegen zu dem richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe. Es geht in der Seelsorge natürlich nicht immer um falsche Wege, schon gar nicht immer nur um Schuld und Sünde, manchmal auch das. Schön finde ich hier, und das hat die Parallele zu Johannes 5 mit dem Geheilten da am Teich, dass ich mich, ich sag mal, bewege, so wie der Gelähmte auch. Er musste aufstehen. Jesus hat ihm alles angeboten. Und erst in dem Gehorsam, in dem Vollzug hat er gemerkt, das funktioniert. Und Seelsorge heißt nicht, ich begegne jemanden, der mich verändert. Mancher hätte sogar das gerne auf diese Art und Weise. Aber es kann immer nur so viel gelingen, zum Positiven sich verändern, wie wir selber bereit sind einzubringen und mitzumachen. Dass ich mich von falschen Wegen zu dem richtigen wende, wenn ich Unrecht getan habe. Und das heißt ja in der Seelsorge, wir begegnen einander auf gleicher Ebene vor Gott. Der Seelsorger ist nicht besser. Das sagt Paulus. Sind alle Sünder. Also kein Problem, sich dem anderen zu öffnen. Man braucht natürlich ein Grundvertrauen in jemanden, logischerweise. Oder man geht zu einem ganz Fremden, den man gar nicht kennt, das passiert auch oft. Aber man geht nicht zu denen, wo man sagt, da finde ich das nicht und vertrauen kann ich dem auch nicht. Also wir suchen aus und dann kann was wohl werden. Und jetzt bitte ich nochmal um den zweiten Text aus 1. Thessalonicher 5. Keine Sorge, fängt nicht erst jetzt an. Aber hier gehört das Wort hin aus 1. Thessalonicher 5, Ab Vers 14. Aus der Hoffnung für alle. Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den Schwachen, und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft alles und das Gute behaltet. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen und euch helfen, ohne jede Einschränkung ihm zu gehören. Er bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid an Gottes Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Bitte noch einmal zurück auf die Anfangsfolie. Da oben steht etwas, das ist so eine der wenigen Definitionen in der Bibel zum Thema Seelsorge. Weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. In der Luther-Übersetzung steht, weist die Unordentlichen zurecht. Das meint nicht die zu Hause nicht aufgeräumt haben, sondern es meint die Menschen, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Die sich für einen Lebensstil entschieden haben, der ihnen überhaupt nicht gut tut und manchmal ihren engsten Mitmenschen auch nicht. Zurechtweisen ist die Form der Seelsorge, die wir wahrscheinlich am wenigsten mögen. Das heißt, da begegne ich jemand, der vielleicht zu mir sagt, er sollte das nicht tun, aber das kann so empfunden werden, das ist nicht gut. Also mit dem erhobenen Zeigefinger. Ohne erhobenen Zeigefinger heißt das, ich versuche einem Menschen, dessen Situation ich wahrnehme, zu beschreiben, wie du lebst. Für die Art, wie du dich entschieden hast, wie du dein Leben gestaltest, deinen Alltag, deine Freizeit, das kommt nicht gut an, das hilft dir nicht, du machst dich fix und alle. Das könnte Paulus damit gemeint haben. Und dann sagt er, baut die Mutlosen auf oder die Verzagten, wie in der Luther-Übersetzung übersetzt ist, die nicht mehr richtig klarkommen, die nicht wissen, was wird morgen sein, die sich selber nichts zutrauen. Ein ganz geringes Selbstwertgefühl haben, die immer glauben, alle anderen kommen klar, nur ich nicht. Baut sie auf. Sagt ihnen, dass sie wertvoll sind. Lasst sie spüren, dass ihr sie lieb habt. Fördert sie. Helft ihnen ganz praktisch. Oder das Dritte, ja, helft den Schwachen. Da steht in der Luther-Übersetzung, tragt sie. Das ist schon ein schönes Bild, dass man jemanden trägt. Das heißt, ich nehme ihn als Last auf mein Herz. Das ist seelsorgerliches Tun. Ich nehme die Last eines anderen Menschen auf meine Seele und ich trage ein Stück, ein Teil mit. Ich sage nochmal, der andere muss seine Veränderungsprozesse selbst gehen. Aber der Seelsorger kann mittragen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf.
Vielleicht wollen Sie das nochmal nachlesen
zu Hause in Ihrer Bibel. Das ist also ein ganz wichtiger Abschnitt zum Thema Seelsorge. Ja, was macht der Mensch? Wie verändert Seelsorge? Vielleicht mal ein paar Beispiele. Derjenige, der die Chance ergreift und auf andere zugeht und sagt, ich brauche mal einen zum Reden. Hast du mal ein paar Minuten? Manchmal dauert das länger als ein paar Minuten, aber überhaupt den Mut zu haben oder zu sagen, die Erkenntnis zu haben, ich brauche jemanden, ist ja schon der erste Schritt. Viele glauben ja, ich komme alleine klar, bis sie irgendwann merken, das hat nicht funktioniert. Und da Gott selber gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Wir leben alle mit ganz vielen Du's und wir dürfen uns ergänzen und wahrnehmen. Tja, dann kann es sein, dass Gabriele, die durch ihre Angst vor der Prüfung total blockiert war, nach einem gemeinsamen Gespräch und nach einem Segensgebet mutig ist und zuversichtlich und ihre Angst vor der Prüfung ein bisschen verloren hat und mit Ruhe reingeht und die Prüfung mit einer guten Note besteht. Wäre möglich, durch Gebet und Seelsorge. Oder Martin und Claudia, die lange Zeit geschwiegen haben, dass in ihrer Beziehung es ziemlich chaotisch ist, und manchmal die Fetzen fliegen. Es waren schwierige Gespräche, aber sie haben wieder zueinander gefunden. Sie haben gesagt, wir sind zwar manchmal Gegner in unserer Beziehung, so wie wir uns verhalten, aber du sollst nie mein Feind sein. Lass uns gemeinsam gucken, wie können wir an unserer Zukunft gemeinsam bauen. Oder Hans-Jörg, der nicht mehr sicher war, ob er als Jugendleiter noch am richtigen Platz ist. Nach einem Gesprächsprozess ist ihm klar geworden, das ist nicht mehr mein Platz. Und hat eine andere Aufgabe in der Gemeinde übernommen und sich nicht mehr länger damit rumgequält, dass es nicht mehr so funktioniert, dass er Gefühl hat, die Jugendlichen haben den Draht zu ihm nicht mehr. Das Gespräch hat ihm geholfen, zu verstehen und eine neue Aufgabe zu sehen, die Gott ihm gibt. Und Petra, die Frau mit chronischen Schmerzen, mit einer unguten ärztlichen Diagnose, weiß sich nach der Seelsorge wieder von Gott gehalten und von Gott geliebt. Obwohl sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben wird, aber sie hat Frieden gefunden. Unheil im Körper, Heil in der Seele. Thomas, der sich lange mit Schuld quälte, bis er endlich den Mut hatte, zu einem anderen hinzugehen und zu sagen, das habe ich verbockt, das ist mir peinlich und ich finde das schlimm. Und danach hat er gemerkt, wie wohltuend es ist, auch über diese peinlichen Dinge mit einem Menschen zu reden und dann, das hatten wir gestern auch als Thema, den Zuspruch des anderen zu hören. Mensch, es steht so in Gottes Wort drin, du hast das vor dem Herrn bekannt und auch mit einem anderen ist es bereinigt oder muss es bereinigt werden. Und dann kann Sünde vergeben werden und dann ist sie weg und sie muss dich nicht mehr quälen und runterziehen und die Beziehung belasten. Und er konnte wieder aufatmen. Und Maike, ihr Jugendglaube war weg. Sie hatte unheimlich viele Fragen und kam mit Gott nicht mehr klar und fand wenig Antworten. Und irgendwann sagte sie, warum muss ich mich alleine damit rumquälen? Und sie hat in guten Gesprächen zurückgefunden, nicht zu ihrem Jugendglauben, sondern zum Glauben als erwachsene Frau. Gott und Christus neu erkannt. Und wenn ich solche Beispiele nenne, dann sage ich nochmal bewusst, Seelsorge, da geht echt was ab. Last geht da ab. Schuld geht da ab. Sorgen gehen da ab. Und das ist eine gute Chance. Die Aufgabe des Seelsorgers ist Ausrichtung des Wortes Gottes an den Einzelnen oder mal an ein Paar, klar, geht auch. Die Aufgabe dessen, der ein Problem hat, ist es, die Möglichkeit wahrzunehmen und zu sagen, ich möchte Christus begegnen und versperre mich nicht den Menschen, die er mir als Helfer zur Seite stellt. Was braucht man dafür? Zweierlei. Erstens, dass man ehrlich wird vor sich selber und zweitens, dass man Vertrauen zu einem Menschen hat, und mal hingeht. Und dann werden wir erfahren, Sie auch, darauf liegt Segen und Seelsorge bewegt was, auch bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen das sehr und würde jetzt gerne ein kurzes Gebet sprechen. Jesus Christus, danke, dass wir in deinem Wort manches lesen, wie das abgelaufen ist bei den Begegnungen, die du mit Menschen hattest. Es ging nicht immer glatt aus. Du hast nicht alle geheilt, aber in den Begegnungen, die stattgefunden haben, hat sich in den Menschen was verändert. Und dann liegt es letztlich bei uns, ob wir traurig wieder weggehen oder dich freudestrahlend an uns und unsere Probleme ranlassen, so wie der Zachäus, und den Mut haben zu sagen, ich stehe auf, ich bleib nicht am Boden liegen, sondern ich nehme den Weg unter die Füße, den du mir eröffnest. Dazu erbitte ich für jeden von uns deinen Segen. Amen.